Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche mindestens zwei Menschen über einen Themenkomplex, der laut der EKD-Perikopenordnung für einen der nächsten Feiertage oder Sonntage vorgeschlagen wird. Und heute unterhalten sich hier Lydia und Lydia. Und
Lydia. Hallo Lydia.
Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben schon manchmal eine Aufnahme zusammen gemacht, aber damit unsere HörerInnen in Holland hineinkommen, magst du dich ganz kurz vorstellen, sowas musst du nehmen?
Ja, na klar. Ich bin Pastorin hier in der Nordkirche und wohne in Hamburg. Und hier bin ich im Probedienst, arbeite vor allen Dingen im Krankenhaus, in der Krankenhausseelsorge, aber auch zu einem kleinen Teil in der Gemeinde. Ja, und ich freue mich immer wieder über Austausch, um nicht so allein zu sein mit den Predigttexten. Und jetzt freue ich mich sehr, mit dir über diesen Predigttext zu sprechen.
Ja, und du hast gerade im Vorgespräch schon so schön gesagt, es ist doch einfach gut zu wissen, dass andere Menschen sich auch Gedanken machen über einen bestimmten Text. Und in diesem Sinne, genau, schön, dass wir zusammen sprechen über den Text, der für den vierten Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen wird. Der steht im ersten Samuel-Buch im Kapitel 24. Und die Perikopenordnung, die schlägt vor 1 bis 20, wahlweise bis 23. Und 23 ist dann tatsächlich das ganze Kapitel. Also ein ganz schön langer Text, den wir heute haben. Und einer, wo du gesagt hast, ach, das ist doch schön, endlich mal wieder sowas Narratives, wo es irgendwie Spaß macht, darüber nachzudenken und zu predigen.
Na.
Wir lesen den vor, komplett, und haben uns überlegt, dass du, Frieda, alles in direkter Rede sprechen wirst. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Redeanteile in diesem Text. Und dass ich ein bisschen die Rahmung lesen werde. Und wir lesen aus der Basisbibel. Los geht's. Von dort ging David nach En-Gedi und hielt sich in den Bergfestungen versteckt. Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkam, erreichte ihn die Nachricht:
Pass auf, David ist jetzt in der Gegend von En-Gedi.
Da nahm Saul 3000 Mann mit sich. Es waren die besten Soldaten aus ganz Israel. Mit ihnen machte er sich auf die Suche nach David, der mit seinen Leuten bei den Steinbockfelsen war. Dort waren auch Pferche für die Schafe. Als Saul an ihnen vorbeikam, sah er eine Höhle und ging hinein, denn er musste sich dringend erleichtern. In der hintersten Ecke der Höhle aber hielten sich David und seine Männer versteckt. Da flüsterten Davids Männer zu ihm:
Es ist soweit. Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Ich gebe deinen Feind in deine Hand. Tu mit ihm, was du für richtig hältst.
Da stand David auf, schlich sich heran und schnitt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Hinterher bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er Saul den Mantelzipfel abgeschnitten hatte. Daher sagte er zu seinen Männern:
Nie und nimmer, das schwöre ich beim Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten. Denn er ist der Gesalbte des Herrn.
So wies David seine Leute in die Schranken und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Saul hatte sich erhoben und die Höhle verlassen. Als er schon ein Stück gegangen war, trat David aus der Höhle und rief Saul hinterher:
Mein Herr und König!
Als Saul sich nach ihm umschaute, sank David auf die Knie und verneigte sich. Dann sagte David zu Saul:
Warum hörst du auf das Gerede der Leute, die sagen, David habe Böses gegen dich im Sinn? Heute hast du mit eigenen Augen sehen können, dass das nicht stimmt. Als du heute dort in der Höhle warst, hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Man wollte mich dazu drängen, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Schau her, mein Vater, was ich in der Hand halte. Hier ist ein Zipfel von deinem Mantel. Ich hätte dich töten können, hab's aber nicht getan, als ich diesen Zipfel von deinem Mantel abschnitt. Deshalb kannst du dir ganz sicher sein, dass ich nichts Böses will und kein Verbrechen begehe. Nie habe ich mich gegen dich gestellt. Du aber jagst mich und willst mir das Leben nehmen. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Er selbst soll dich dafür strafen, was du mir antust. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. So heißt es ja in einem alten Sprichwort. Verbrecher verüben Verbrechen. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem ist denn der König von Israel her? Hinter wem jagst du her? Hinter einem toten Hund? Hinter einem einzelnen Floh? Der Herr soll Schiedsrichter sein. Er soll zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Fall untersuchen und mich vertreten. Er soll mir gegenüber dir zum Recht verhelfen.
Als David ausgeredet hatte, fragte Saul:
Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David?
Und Saul begann laut zu weinen. Dann sagte er zu David:
Du bist mir gegenüber im Recht, denn du hast Gutes an mir getan, ich aber habe dir Böses angetan. Gerade heute hast du bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast. Du hast mich nicht getötet, obwohl der Herr mich in deine Hand gab. Wenn einer auf seinen Feind trifft, lässt er ihn dann in Frieden seinen Weg ziehen? Nein, du aber hast das heute getan. Der Herr soll dich dafür belohnen, dass du mich an diesem Tag verschont hast. Jetzt weiß ich bestimmt, dass du König wirst. Und wenn das Königtum Israels in deiner Hand ist, wird es Bestand haben. So schwöre mir jetzt beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten wirst. Auch meinen Namen sollst du nicht auslöschen. Sonst denkt in meiner Familie keiner mehr an mich.
David schwor es dem Saul. Danach ging Saul nach Hause. David aber zog mit seinen Männern in die Bergfestung zurück.
Ja.
Long story.
Long story.
Gehen sie beide wieder an ihre Orte.
Voll. Und dann so krass viel passiert zwischen ihnen irgendwie. Mhm. Also.
Ja, und
als du es jetzt so vorgelesen hast,
ja.
Diese direkte Rede, ist mir das so krass aufgefallen. Es sind ja wirklich so diese zwei Redeblöcke. Erst redet David so ganz viel, dann wird so wirklich explizit gesagt, als David ausgeredet hatte, fragte Saul, und dann beginnt Saul zu reden und zu weinen. Und das sind ja zwei so richtig krasse Redeblöcke, die nicht dialogisch hin und her gehen, sondern mich hat es ehrlich gesagt gerade voll berührt, so: Der lässt den ausreden, diesen ewig langen Monolog, hört ihm einfach zu, erkennt es irgendwie an und sagt dann: Ja, Mann, du hast recht.
Ja.
Fängt an zu weinen.
Ja. Ich musste so ein bisschen denken an diese Methode des Zwiegesprächs, wo, also es ist ja eher so in so partnerschaftlichen Kontexten, wo Menschen jeweils 10 Minuten Zeit haben, einfach nur zu reden und die andere Person hört zu. Und so ein bisschen ist das hier auch, als ob unausgesprochen, sie haben ja gar keine Methode vereinbart, Saul jetzt irgendwie sagt: Okay, ich höre das jetzt mal an, ohne ihn gleich totzuschlagen.
Und wie cool, oder? Also, weil vorher ist so diese Beschreibung, okay, die Männer von David, die reden auf David ein in der Höhle und sagen: Ey, guck mal, das ist der Moment, jetzt geh hin und der Herr hat ihn in deine Hand gegeben, töte ihn. Und David greift in seiner Rede ja auch auf das rund um Saul, ja anscheinend auch so Leute sind, die sagen, also dieses: Hey, warum hörst du auf die, die dir sagen, du sollst David verfolgen, du kennst mich doch. Also offensichtlich gibt's da diese Kreise um ihn, um beide rum, die sie irgendwie beeinflussen und auf sie einbabbeln. Und das spielt aber jetzt hier dann keine Rolle, sondern die beiden treten sich so voll klar gegenüber und besinnen sich irgendwie auf ihr eigenes und auf ihre Verbindung miteinander und
das ist eigentlich
machen sich irgendwie auf eine Art frei von diesem Außenraum.
Ja, ist ein starkes Moment, weil also da denke ich so, das kenne ich auch, so dass man erstmal so redet mit anderen oder mit Freundinnen, die Rat geben in einem Konflikt und so. Und wie hier auf eine Weise die beide das abschütteln. Dieses Gerede der Leute und eher den Kontakt finden. Das ist ja gar nicht, es war ja gar nicht klar, dass sie das, dass so ein Zweierkontakt zustande kommen könnte.
Mhm, total. Also auch, ehrlich gesagt, ja ziemlich unerwartet von dem Gesamtsetting her, ne? Wenn er irgendwie rauszieht, um David hinterherzujagen. Also und alle Beteiligten scheinen sehr auf so einem gewaltsamen und mit Waffen gefochtenen Konflikt irgendwie zu rechnen. Und das hat mir gut gefallen. Ich habe in der Vorbereitung die Predigtstudien gelesen und da wurde das so beschrieben, dass das hier wie so ein richtiger Kairos ist. Also so ein Moment, wo irgendwas geschenkt wird und der irgendwie wirklich auch begleitet wird durch so ein, ja, in dem Sinne von Gott schenkt diesen Moment und diese Begegnung. Mhm. Und die Leute machen was draus. Also ja, die nutzen diese Gunst und diese Begegnung entsteht zwischen denen und dadurch erwächst dieses ganz Besondere, mit dem keiner gerechnet hat, aber was genau jetzt an der richtigen Zeit ist, diese Begegnung so.
Naja, und ich frage mich, es beginnt ja eigentlich, also warum schneidet David da nur den Zipfel ab, so, ne? Also da ist ja was wo, so anders, er hätte ja auch sich anschleichen können und ihn totschlagen können. Also da macht er irgendwie was ich nicht so verstehe, aber scheinbar auch aus so einer Intuition. Und dann kommt sofort dieses schlechte Gewissen, was ihn leitet. Also das finde ich spannend, dass David etwas, was in ihm ist, ich weiß nicht, wie es bei Luther da geschrieben ist, also ob das Gewissen, auf jeden Fall eine innere Stimme, die sagt, das war nicht richtig oder das, ja, und gleichzeitig war es ja richtig, nur den Mantelzipfel abzuschneiden und damit auch zu zeigen, ey, du, ich will dir eigentlich gar nichts Böses.
Und vom Erzählzusammenhang ist es aber ja ganz spannend. Also da habe ich auch gelesen, dass manche sagen, die Verse sind ein bisschen verdreht. Also dass das schlechte Gewissen sich auch darauf beziehen könnte, dass er wirklich losgeht, um ihn zu töten und dann aus dem schlechten Gewissen heraus nur an den Mantel geht. Mhm. Oder warum kriegt er jetzt schon von dem Mantel das schlechte
Gewissen? Genau.
Ne? Komisch, also so, ne? Dieses... Ja. Und gleichzeitig auch, wie stellt man sich das dann in dieser Dynamik mit seinen Männern vor? Also die stacheln ihn irgendwie so auf und sagen, los, und er geht irgendwie los. Und genau, was ist das dann, was ihn so klar bei seiner eigenen Stimme irgendwie bleiben lässt, ihn jetzt auch nicht zu töten?
Ja.
Und darauf wiederum, finde ich, gibt der Text schon auch eine sehr klare Antwort, dass das für David so klar ist, ey, das ist ein Gesalbter Gottes. Ich kann ihm nichts. Also das... Ja. Ne, das ist irgendwie gegen meine Gewissens...
gegen den Glauben.
Ich kann den Gesalbten Gottes nicht, genau, anrühren.
Ja, naja, und irgendwie, also ich habe jetzt nochmal bei Luther geguckt, da steht, aber danach schlug ihm sein Herz in Vers 6. Also als ob auch sein Körper ihm eine Botschaft sendet, horch hier nochmal hin oder so. Und er dann merkt, ah, nee, das kann ich doch gar nicht machen, da... Also das ist ja Gott gewollt auch so. Oder ein Mensch, gesalbter Gottes, könnte ja auch jeder Mensch sein. In diesem Fall ist es natürlich der König. Aber er erkennt ihn auch an für die Verbindung, die der Saul mit Gott selbst hat.
Ich muss in dem Moment an was ganz anderes denken, aus diesem... dringenden, genau, ich sehe dieses Gegenüber und darin den Gesalbten Gottes und aus meinem Glauben heraus kann ich mich jetzt nicht anders verhalten, erinnert mich sehr stark an solche Situationen, wie Menschen oder Gemeinden sich dazu entscheiden, Kirchenasyl zu gewähren. Dass wirklich quasi diese Anerkennung, dieser Mensch ist in Gottes Augen wertvoll und bei Ebenbild und alles, was da droht und welche Gefahr dem ausgeht, aus meinem Glauben heraus komme ich jetzt zu der Entscheidung des zivilen Ungehorsams irgendwie und entscheide mich dafür, hier Kirchenasyl auszusprechen in der Gemeinde oder auch so ein Prozess, der vielleicht in einem Kirchenvorstand also wirklich so ein Status Confessionis ist im Sinne von aus meinem Glauben heraus komme ich jetzt hier zu der Entscheidung. Es geht nicht.
Es geht nicht anders. Ja, und auch mein ganzes Schutz, Sein signalisiert mir, ich muss hier für das Leben einstehen und dafür sorgen, dass Beziehung möglich wird und auch Leben möglich wird.
Genau, und auch mit meiner eigenen körperlichen Reaktion, die vielleicht damit verbunden ist für Menschen oder diese Aufregung oder Auseinandersetzung, das ist hier in dieser Person des Davids irgendwie auf einmal so, wird so aufgezeigt, finde ich, so ein bisschen so dieses.
Ja, und das Spannende ist ja, also ich wirklich so von dem Narrativ auch, dass in diesem Moment der Saul, der ja eigentlich der König ist und mit so einer großen Stärke an Mann da kommt, plötzlich in vollkommener Ohnmacht da in der Höhle hockt und sich erleichtert. Als ob irgendwie diese Situation auch dem David ermöglicht zu sehen, dass Saul auch ein Mensch ist und ein Gesalbter. Gar nicht, weil er mit der Stärke kommt, sondern weil er mit der Ohnmacht kommt oder mit dem Ausgeliefertsein in diesem Moment. Also.
Und das wiederum, finde ich, ist dann auch wieder was, also da erkennt das dann David, und David ist irgendwie der hier irgendwie so anders reagiert und irgendwie diese Begegnung so anders ermöglicht. Und gleichzeitig, um irgendwie nicht so dieses Narrativ zu bedienen, wow, David, der tolle König, und Saul schon hier auf dem absteigenden Ast und so weiter. Nee, weil Saul macht halt genauso krasse Sachen. Also ich finde dieses, ab Vers 17 so dieses, hey, ich höre dir zu, ich lass dich ausreden, ich erkenne dich, ey, das ist doch deine Stimme. Und ich habe eine krasse Reaktion darauf, so.
Auch körperlich,
ja. Richtig laut, und sagt mir, du bist mir gegenüber im Recht, ey, ich erkenne an.
Ja, das sagt der König, der Mächtige, sagt das gegenüber dem David, der eben noch nicht König ist. Also, das ist schon, also da diese Aufrichtigkeit, und das kenne ich auch im Zwischenmenschlichen, wenn Menschen sagen, okay, ich habe dich gehört, es ist mir unangenehm, das zu sagen, aber du hast wirklich recht. Also das ist so eine Stärke, die ja auch Verbindung ermöglicht, die Nähe und Beziehung ermöglicht, und dass er das hier wagt zu tun und seine Rolle so bricht, das ist schon beeindruckend, ja.
Und das ermöglicht ja auch erst, dass es so dann ausgeht, ne, dass beide wieder zurückgehen, wo sie herkommen und so, weil wenn er jetzt mit voller quasi Waffengewalt dagegen gegangen wäre, wäre es immer noch ein gewaltvoller Konflikt. Und also er hatte immer noch die ganze Range quasi an Handlungsoptionen. Das Ganze hätte ganz anders ausgehen lassen können, aber seine Reaktion ermöglicht dann halt wieder, ne, das, was ich vorhin meinte mit diesem Kairos, dass wirklich irgendwie dieser Moment als Moment des Friedens und der Begegnung miteinander ermöglicht wird.
Ja. Also es ist ja auch nicht ganz deutlich, was genau den David so angerührt hat, ne? Also ich, Es sind so viele Dinge, was Saul angerührt hat. Es sind so viele Dinge, die Saul anbietet, ne? Also, dass er kommt und gleich diese Erniedrigungsgeste macht, ne? Also, er spricht ihn an, mein Herr und König. Da gibt er ihm die
David anbietet, meint
er. Genau, dass David aus der Höhle kommt, Saul hinterherruft und erstmal eine Ansprache, die auch Anerkennung schon mal ausdrückt, und dann die Erniedrigungs- oder diese Verneigungsgeste. Also das ist ja so eins, da hätte ja auch schon der Saul ganz anders reagieren oder da eingreifen können. Und dann diese Rede, die auch so viel anbietet an Beweis, dass David nichts Böses möchte und hätte können, aber es nicht getan hat, dann nochmal dieses Verbrechen, finde ich auch irgendwie nett, dass David ihm anbietet, sich selbst zu erkennen in seinen Absichten und in der Rolle, die er da gerade Gefahr läuft zu bekommen, der Saul. Und diese Selbsterniedrigung, ja, ich, David, bin doch nur so ein toter kleiner Hund, ich bin so ein einzelner Floh, was soll denn das? So. Und dann noch die Option, was machen wir hier eigentlich? Wir sind doch Menschen, und es ist doch Gott, also Gott ist die Instanz, die uns richten soll und die uns wirklich sieht und die entscheiden soll. Ich finde, das sind wirklich viele Angebote, die er dem Saul macht. Und am Ende ist es, glaube ich, der Beweis auch, ne? Dieses mit dem Zipfel, das hat ihn, da sagt er, ah, du hast Gutes an mir getan. Du hast es bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast.
Und diese ganzen Optionen, die er da anbietet, das ist ja auch ein bisschen, was wir so gemerkt haben, boah, dieser ganze Text, der bietet so viel an, was irgendwie Thema einer Predigt werden könnte. Mhm. Da ist so viel drin, irgendwie so an diesen ganzen Fragen, wie umgehen mit verschiedenen Rollen. Also wann bin ich die irgendwie die Macht hat? Wann bin ich die irgendwie in der Abhängigkeit oder in der Verletzlichkeit irgendwie ist? Diese ganzen Fragen um Macht und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Fehlern um? Wenn mir jemand begegnet mit einem Eingeständnis von Schuld oder vielleicht auch nicht oder so. Ne? Also dieser Text ist irgendwie so voller Themen, dass wir gesagt haben, es ist gar nicht so leicht, da jetzt zu sagen, wo kann die Predigt hingehen oder wo wird die Predigt hingehen.
Es könnte auch eine Predigt sein, die nochmal schaut auf eine konkrete Gemeindesituation, ne? Wie gibt es Konflikte? Wo sind Themen da? Wie können wir eigentlich Begegnungen schaffen und auch einander zuzuhören? Also gibt es solche Räume im Gemeindeleben? Könnte sowas auch im Kontext von, ich weiß nicht, Gemeindeversammlung sein oder von Kirchengemeinderat, Teamsitzungen? Wie hören wir einander zu? Also könnte dann auch etwas Konkretes in die Gemeinde hinein sein. Und auch, wie hören wir zu, aber wie gehen wir damit um? Und wenn wir angeklagt werden, also reagieren wir erstmal mit Abwehr? Und dann noch dieser Aspekt, wie reden wir hier übereinander in dieser konkreten Gemeinde? Also die Predigt hätte die Chance, auch Gemeindeleben aufzugreifen und zu benennen, was da ist, was vielleicht die Pfarrperson auch an diesem Text für sich mitnimmt im Umgang mit den Menschen, die vor Ort sind.
Also ich finde, das wäre sehr gelungen, wenn das irgendwie Teil dieser Predigt wird, einen konkreten Dynamik oder Konflikte oder es muss ja noch nicht mal ein Konflikt in seiner Dringlichkeit, irgendwie ein aufgebrochener Konflikt sein, sondern auch irgendwie eben diesen Umgang miteinander, so die Frage, ja, wie wird übereinander geredet oder wie wird miteinander geredet, ne? Oder welche Stimmen reden wem etwas ein und wo ist dann der Ort, wo man sich trotzdem gut begegnet und miteinander zwei Individuen vielleicht ins Gespräch kommen oder eben moderiert oder so. Mhm. Also das wäre für mich, wenn das die Predigt schafft, wäre das sehr gelungen.
Ja.
Also
ja.
Das wäre ja richtig, richtig gut. Absolut. Und ich merke jetzt, wenn du fragst, so was würde die Pfarrperson selber, also was mich zum Beispiel direkt angesprochen hat, ist das, was du auch am Anfang gesagt hast, so mit diesem, es gibt ja bestimmte Methodiken. Mhm. Und und da auch irgendwie zu sagen, wir können daraus lernen, was hier gezeigt wird, wie die miteinander sprechen. Mhm. Und das auf eine Art, weiß ich nicht, zu verknüpfen mit mal, sei es irgendwie gewaltfreie Kommunikation oder sei es im Hinblick wirklich auf partnerschaftliche Beziehungen. Da irgendwie das Thema Kommunikation jenseits des Gottesdienstes einfach nochmal auf ein Themen Punkt in der Gemeinde oder eine KV-Sitzung, die wirklich die Impulse damit reinnimmt, Zugang zu wie funktioniert Kommunikation noch, ne?
Ja.
Oder
ja, also was ich eigentlich erwartet hätte, ist, dass Saul mit Abwehr reagiert und Abwehrreaktionen, die sind hier ja nicht vorhanden, aber sie sind irgendwie eine Leerstelle oder eine. Ich hätte die Erwartung gehabt und ich erlebe auch bei mir eher Abwehr, wenn jemand mir oder zum Beispiel sagt, dass ich etwas Rassistisches gesagt habe, dann ist ja eher so ein Erschrecken, oh, was soll denn das? Mhm. Aber gerade in diesen Situationen, wo ich merke, hier kommt erstmal so ein Unbehagen und ein, oh, das ist nicht mein Selbstbild, dass ich da an diesen Saul denke, der die Größe hat, erstmal mit sich in Kontakt zu kommen und mit dem, was in ihm eigentlich da angerührt wird, um dann auch das eigene Verhalten anzuerkennen und das, was das auslöst im anderen. Auch wenn es unbewusst ist, das kann ja auch sein.
Und das wiederum könnte ich mir voll gut vorstellen, dass das in einem Gottesdienst irgendwie szenisch oder irgendwie anders zur Darstellung kommt. Also dieser schöne, lange Text, der lässt in meinem inneren Auge schon irgendwie so sehr klare Bilder. Wie sieht es da aus in dieser Wüste? Und wie ist das mit der Höhle? Und ne. Also da entsteht in mir schon was. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass in einer Predigt ganz konkret zum Beispiel diese zwei Figuren eines Sauls und eines Davids vorkommen und die vielleicht zusätzlich zu mir als predigender Person einfach von zwei Gemeindegliedern irgendwie dargestellt werden. Mhm. Und wenn ich, also dass dann sowas zum Beispiel, wie du es gerade formuliert hast, so hey, das ist doch überhaupt, das passt doch nicht in mein Selbstbild. Ne? Mhm. Diese inneren Monologe, die kennen wir doch alle, wenn uns irgendwie Kritik trifft oder abwerten. Mhm. Und wenn das zum Beispiel jetzt von einem Saul, der hier auf der Bühne steht, quasi diese Leerstelle auch formuliert wird.
Ja, ja.
Und dann aber trotzdem quasi, wir alle wissen, hey, die Reaktion, die dann aber passiert, ist wirklich, ne, wie geht's in der Geschichte weiter? Ich weine und ich gestehe das zu. Da dann auch irgendwie so Anknüpfungsflächen zu bieten, wenn das quasi nochmal schauspielerisch in den Gottesdienst dargestellt wird oder so ein innerer Monolog einfach von jemandem noch ausgefüllt wird.
Das finde ich eine schöne Idee, weil ich mich das auch interessiert in der Geschichte. Was empfindet der Saul beim Hören und was sind seine Gedanken? Wie kommt er dahin, eigentlich zu sagen, du bist mir gegenüber im Recht? Und das der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, könnte ja einfach auch ein schönes Angebot sein, sich damit zu verbinden auch und auch daran zu denken, wenn die Anwesenden im Gottesdienst dann irgendwann selber auch in so einer Situation sind. Und vielleicht kennen wir sie auch eigentlich alle, diese Stimmen, die sagen, ach Mensch, nein, so, was wirst du mir hier vor? Und also selbst die Jugendlichen kennen das aus ihrer Familie, also familiären Zusammenhängen.
Und das ist, glaube ich, für mich was auch so diesen Gottesdienst weiter umspannen könnte. Der vierte Sonntag nach Trinitatis ist ja auf einer, also dieses Wort Barmherzigkeit ist damit irgendwie verknüpft. Das finde ich gar nicht so leicht und das zu füllen, was meint es eigentlich? Und ich verknüpfe es in meinem Kopf auch sehr schnell quasi mit dem Handeln Davids. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, genau dran zu bleiben, wie kommt Saul eigentlich zu seiner Reaktion? Mhm. Und das irgendwie auch mit Barmherzigkeit zu verbinden, das öffnet in mir auch nochmal was.
Ja.
Und es öffnet was einerseits quasi dieses ist, wie du meinst, jede Person wird das irgendwie kennen. Auch die Jugendlichen finden da drin irgendwie einen Zugangspunkt. Mhm. Also es ist was ganz alltäglich irgendwie eine Sache ist, die wir abrufen können. Und gleichzeitig hat es für mich auch so dieses ganz weltumspannende Weite, weil bei diesen ganzen Fragen irgendwie mit wie gehe ich mit Macht um oder nicht, dann spannt sich für mich schon auch irgendwie diese Weltbühne auf mit irgendwelchen patriarchalen Despoten, die irgendwie, wie die irgendwie umgehen mit Macht und Ausübung von Macht und Kontrolle und sei es mit konkreten Waffen oder nicht. Mhm. Also ich habe verschiedene Männer auf der Weltbühne im Kopf, denen ich so wünschen würde oder
das
wo ich
passiert,
wo das vielleicht auch ein Gebetsanliegen ist. Genau, also das zu formulieren als Fürbitte, hey,
super schön. Ne?
So wie Saul kommt dahin. Ey, ich bete dafür, dass das in diesen Männern passiert.
Absolut. Und da ist es, also hier ist nicht vom Heiligen Geist die Rede, aber wenn man die Heilige Geistkraft hier noch einfügen möchte, dann könnte ich mir schon vorstellen, oder so ist es, was ich wahrnehme, wenn in mir Verwandlung stattfindet, dann ist da auch was im Werk, was außerhalb von mir liegt. Und dass diese Kraft auch in all denen, die Macht haben, wirkt, das ist finde ich ein schönes Anliegen, das damit zu verknüpfen, ja. Mhm. Aber auch in uns allen und kann man, ich finde, das ist eine schöne Idee, das auch, also mit den Fürbitten auch sprachlich personenbezogen zu verbinden. Ja.
Ja, und es gibt dem eben auch Raum, dass das, was hier beschrieben wird zwischen David und Saul, das hat mit unserer eigenen Verantwortung zu tun und diesen Moment und Kairos zu nutzen und uns eben entscheiden zu können immer wieder für das eine oder andere und dass da auch was Intuitives drin ist. Was ist jetzt das Gute und Richtige?
Ja.
Und entscheide ich mich dafür oder nicht?
Mhm.
Das dem Raum zu geben und das zuzugestehen, ja, es sind wir und gleichzeitig auch dieses Vertrauen, diese Hoffnung, ja, es wirkt aber eben auch noch mehr und da Gottes Geist in so einer Begegnung irgendwie die Kraft ist und die Unterstützung, die wir irgendwie auch brauchen und darauf vertrauen können, dass wir da nicht alleine drin sind in so einer Kommunikations- und Gesprächssituation, sondern dass eben auch Gottes Geist Raum hat zu wirken. Mhm. Das ist ja, eben auch was worauf wir natürlich hoffen
und vielleicht,
was hier in dieser Geschichte ja auch sichtbar ist.
Also vielleicht ja auch in den körperlichen Reaktionen, dachte ich nochmal. Also sowohl in diesem Herzschlag und dem schlechten Gewissen bei David, als auch bei dem Weinen, was vielleicht ja auch eine Unmittelbarkeit hat. Aber wo David und Saul jeweils etwas körperlich auch widerfährt, von dem sie aber was lernen können, von dem, was ist. Und ja.
Das könnte auch sowas sein, wo einfach im Gottesdienst wirklich nochmal ermutigt wird, auch dahin zu fühlen. Wie sind meine eigenen körperlichen Reaktionen in dieser Geschichte?
Mhm.
Vielleicht, was fühle ich in welchem Moment, wenn ich diese Geschichte höre oder wenn ich da jemandem zuhöre, einem Saul, der mir das irgendwie erzählt? Und aber eben auch, wenn ich mir jetzt was vor Augen fühle, eine schwierige Situation mit einem anderen Menschen.
Mhm.
Was sind da meine Gefühle oder was kommt da in mir hoch?
Und
ja.
Ja, und wann ist es Abwehr und eher Trennung und wann ist es Nähe und Bezug aufeinander? Ja, weil ich glaube, man kann es schon unterscheiden. Also es ist auch wichtig, jetzt zu unterscheiden und nicht alles jetzt als Wirken der Heiligen Geistkraft zu deuten, aber ja. Ja.
Und da wiederum ist der Text ja auch ziemlich gut drin, ne? Also wo die Männer halt am Anfang sagen, hey, das ist doch jetzt dieses, das hat dir Gott in die Hände gelegt, dass Saul jetzt hier ist,
ja.
Ne? Das ist der Tag des Herrn. Er gibt ihn dir in die Hände.
Ja.
Das ist ja auch sowas wie, ja, vermeintlich das so zu deuten, das ist jetzt das Wirken des Heiligen Geistes.
Absolut.
Und David ganz klar unterscheidet, nein, darum geht es ihm nicht.
Mhm.
Ne? Also das ist es nicht so. Also ist in dem Text auch mit angelegt, zu sagen, nee. Das ist schon unsere Aufgabe hier, die Geister zu scheiden.
Ja. Ja, so gut es geht. Mhm. Und am Ende richtet uns wer anderes auf, aber so wie wir es können. Und ich würde sagen, da wo Menschen zusammenfinden und wo sie in Frieden weitergehen, da wirkt auch Gott. Also das ist jetzt so dieses Ubi Caritas-Lied eigentlich, was dazu ganz gut passt vielleicht.
Was auch immer dann das Weitergehen heißt, dass sie hier so zurückgehen, beide in ihren eigenen Kontext, ist ja auch voll besonders, finde ich. Ne?
Sie gehen nicht zusammen.
Das ist jetzt nicht so ein Happy End.
Ja.
Genau. Und ehrlich gesagt passiert auch zwei Kapitel später wieder der gleiche.
Passiert nochmal.
So ungefähr. Aber genau,
aber
in dem Moment ist es Frieden, der zwischen den beiden ist. Und beide können in Frieden gehen.
Ja, und ich finde, es hat aber ja auch was Lebensnahes, weil wir immer weitergehen und es gibt nie Happy End. Und selbst wenn wir einen Konflikt in der Freundschaft gut überstanden haben, dann kommt irgendwann auch der zweite. Und also wir bleiben auch miteinander auf dem Weg und es bleibt eine Aushandlung und ein immer wieder zueinander finden müssen. Ja.
Mhm.
Auch wenn wir beste Absichten hatten oder haben. Ja.
Liebste Frieda, die Zeit rennt uns davon.
Ja.
Es war sehr, sehr schön, mit dir über diesen Text zu sprechen.
Ja, das finde ich auch.
Wir hoffen, ihr da draußen habt auch irgendwie die ein oder andere Idee und Anregung bekommen, was ihr daraus machen könntet, wie es in eure Gemeindesituation und in euer Leben reinspricht. Ja, es war eine große Freude.
Absolut. Ich freue mich auf all die Texte und Predigten, die entstehen und die Sonntage, die Gottesdienste, die gefeiert werden in diesem Geist von 1. Samuel 24.
In dem Sinne, habt es ganz gut. Bis bald.
Bis ciao. Bald. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.